Die Länderspielpause ist vorbei. Kollege Keplavi urlaubt trotzdem einfach munter weiter. Und der FCN hat ein gefühltes Spitzenspiel bestritten in Regensburg. So hat es Kollege Uli Diekmeyer in die Zeitung geschrieben. Mit ihm werde ich gleich über dieses gefühlte Spitzenspiel sprechen, genauso wie mit Florian Zenger. Mein Name ist Peter Schulze-Zachau. Ihr hört Kadepp und wir hören jetzt alle gemeinsam erstmal Thomas Korell, der stellt uns unseren Sponsor vor.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Uli, Flo, servus miteinander.
Servus.
Uli, willkommen zurück. Du warst im Urlaub.
Ich war im Urlaub und habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, nachdem ich die Luana vergangene Woche so charmant vertreten hat in diesem Podcast, dass ich sie jetzt da wieder rausdrängen muss und mit meiner grummeligen Art, wie mir auch schon vorgeworfen wurde, diesen Podcast wieder bereichere. Aber ich werde mich bemühen und wir müssen heute auch nicht über Pizza reden. Aber was ich noch klarstellen wollte, ich habe das nämlich den Podcast dann auf der Heimreise vom Urlaub gehört. Natürlich weiß ich auch die Pizzakünste des Restaurants Valentini sehr zu schätzen. Also es muss nicht immer Pizza mit Gänsebraten sein. Ich kann auch durchaus mal eine Quattro Stazioni essen. Luana, schöne Grüße, du kannst beruhigt sein, ich bleibe treuer Kunde.
So viel Zeit muss sein, du klingst aber ganz gut erholt, muss ich sagen. Kann man das so sagen?
Ja, Urlaub ist immer zu kurz. Oder insofern hätte es auch noch eine Woche länger gehen dürfen, aber ich glaube, dann hättet ihr Einspruch eingelegt. Ich durfte heute gleich wieder nach Regensburg fahren. Jetzt ist der Fadi im verdienten Urlaub. Er isst gerade Schnitzel, habe ich auf Twitter gesehen. Oder ich glaube, es war ein Schnitzel.
Es sah danach aus, ja.
Aber er möge es genießen und seinen Urlaub genießen und dann auch gut erholt zurückkommen. Grüße, sagt man an der Stelle immer.
Ja, liebe Grüße, Fadi. Wir freuen uns, wenn du zurückkommst. Ich versuche währenddessen den Podcast hier so ein bisschen zu moderieren. Krieg das meistens nicht ganz so charmant hin wie du. Aber ich habe ja zwei Experten an meiner Seite. Und Uli, du hast gerade schon gesagt, du warst heute in Regensburg, also nochmal der Transparenz. Disclaimer, wir nehmen also am Sonntagabend noch auf. Im Fernsehen läuft gerade das KanzlerInnen-Triell oder wahlweise auch Gladbach gegen Bielefeld. Richtig?
Ich glaube schon. Richtig, das läuft bei mir ohne Ton.
Aha, okay. Wie steht's?
1-1.
1-1, gut. Ja, wenn unsere ZuhörerInnen den Podcast hören, dann ist es Montag und dann haben sie möglicherweise auch in der Zeitung schon deine Überschrift gelesen, Uli, gefühltes Spitzenspiel. Was hat denn zum echten Spitzenspiel gefehlt?
Ja, es war ein bisschen eine Anspielung darauf, dass ich habe die PK selber nicht verfolgt, aber habe natürlich gelesen, was die Kollegen geschrieben haben, dass vor allem Robert Klaus ja sich nicht so ganz festlegen wollte auf dem Spitzenspiel. Also Regensburg als Tabellenführer, okay. Der Club war Fünfter, wenn ich mich richtig erinnere, vor diesem Spieltag, also im Verfolgerfeld, aber vor allem sieht er seine Mannschaft eben noch nicht als Spitzenmannschaft. Insofern war man mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig. Ich fand dann aber, dass das Spiel, so wie ich es im Stadion heute erlebt habe, also durchaus das Attribut Spitzenspiel verdient hat, einfach weil es wirklich sehr leidenschaftlich, sehr turbulent, sehr rasant war und Spaß gemacht hat zuzuschauen. Vielleicht waren es jetzt auch die 14 Tage Entzug, die ich hatte, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat, heute dieses Spiel anzuschauen. Aber ich fand es schon, weiß nicht, Flo, du hast am Fernsehen verfolgt, wie es da so rüberkam, aber ich fand es aller Ehren wert.
Ja, ich fand's schwierig anzuschauen.
Okay.
Echt? Nein, ja, aber das lag halt schon auch an der hohen Intensität des Spiels. Es war halt, ich fand's viel, das ging halt damit los, dass die dauernd irgendwer mit Kopfverletzung am Boden lag. Da bin ich ja ein bisschen sensibel, dass ich mir denke, ja, muss das jetzt wirklich sein? Da spielt dann der eine noch eine Dreiviertelstunde weiter und wird dann erst ausgewechselt, der andere spielt sogar durch. Also das, ich hatte so das Gefühl, es wird etwas mehr am Boden gelegen aufgrund der vielen Zweikämpfe als Fußball gespielt, also gerade so am Anfang. Ich glaube, am Ende ist es dann auch so, dass von den, es waren so knapp 100 Minuten, die das Spiel dann am Ende ja gedauert hat mit den 2x5 Minuten Nachspielzeit und von den 100 Minuten war der Ball nur knapp 48 Minuten 30 im Spiel. Also das sagt dann, finde ich, immer auch relativ viel aus.
Und das ist lustig, weil, sorry, weil ich finde es natürlich dann im Stadion gut, wenn man einer am Boden liegt, weil dann kann ich wenigstens mal 2 Minuten in Ruhe schreiben, ohne dass ich was verpasse. Insofern kam mir das sehr gelegen.
Machen sie nur für dich.
Mich hat das Spiel so ein bisschen an das Derby letztes Jahr erinnert, im Ronhof auch intensiv geführt, spannend eigentlich bis zum Ende. Ich habe damals einen Kommentar geschrieben und mich für den reinen Fußball einfach bedankt. Ganz so weit habe ich es heute jetzt nicht getrieben, aber ich bin schon auch eher beim Uli. Also ich fand schon mit dem einen Auge, mit dem ich hingeschaut habe, wirklich gut anzuschauen. Und ich hatte auch das Gefühl, da kommt atmosphärisch so ein bisschen was rüber. Man darf ja nicht von einem Derby sprechen, wenn Franken gegen die Oberpfalz spielt. Aber am Fernsehen zumindest war die Stimmung ganz gut. Kann man das so im Stadion auch bestätigen?
Ja. Wollte ich gerade sagen, das ist natürlich dann der Vorteil des Menschen, der im Stadion sitzt, dass man diese Atmosphäre mitkriegt. Und es waren ja heute doch über 10.000 Zuschauer. Also da war schon was geboten, war eine gute Kulisse, eine gute Stimmung. Und das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass man so ein Spiel dann vielleicht noch emotionaler wahrnimmt als nur vom Fernseher, klar.
Unentschieden 2-2 hat der FCN übrigens gespielt. Das sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal zur Vollständigkeit erwähnen. Das vierte Unentschieden im sechsten Spiel, ungeschlagen immer noch, aber eben, wie gesagt, auch schon 4 Unentschieden. Glaubt ihr, dass sich da eine Tendenz entwickelt und der FCN so ein bisschen zu gut zum Verlieren sein wird und bleiben wird, aber eben auch die Spiele dann am Ende nicht oft genug entscheidet für sich?
Ich glaube, auswärts Unentschieden spielen und Heimspiele gewinnen, das könnte am Schluss reichen.
Für was?
Wenn man es für den großen Traum. Das obere Tabellendrittel, sagen wir es mal so. Nein, ich glaube, Club ist jetzt die einzige Mannschaft in der zweiten Liga, die noch ungeschlagen ist. Ist natürlich immer eine Milchmädchenrechnung. Lieber mal ein Spiel gewinnen und eins verlieren, das bringt dann mehr, das ist klar. Aber trotzdem finde ich, es ist eine Linie erkennbar. Es war heute wieder ein Schritt nach vorne. Man hat jetzt die letzten Heimspiele gegen Düsseldorf und Karlsruhe, das waren so Spiele, da sind wir uns so einig gewesen, die man vielleicht in der letzten Saison noch verloren hätte, so enge Spiele oder unentschieden gespielt zumindest. Und heute war das Unentschieden, glaube ich, ging absolut in Ordnung. Und man hatte ja nach dem 2-1 durch den Freistoß dann schon ein bisschen Sorge, dass das jetzt so in Richtung Regensburg kippt. Und dann muss man dem Club auch zugestehen, dass er sich da aus der Situation wieder rausgerettet hat, selber nochmal nachgelegt hat. Und am Schluss hatten ja dann in dieser relativ vogelwilden Schlussphase dann eigentlich beide Mannschaften noch gute Chancen, da als Sieger vom Platz zu gehen. Aber insofern, glaube ich, kann, also auch die Trainer, wenn man so gehört hat, was sie danach gesagt haben, kann da eigentlich mit dem Unentschieden jeder leben.
Ja, das Spiel rollen wir gleich noch so ein bisschen auf. Du hast gerade gesagt, das Unentschieden geht in Ordnung für dich, für mich ehrlich gesagt auch. Flo, ich habe schon gesehen, dass du dich auf Twitter dazu geäußert hast. Was sagen denn die Zahlen? War das am Ende ein gerechtes Remis?
Das kommt jetzt darauf an, ob man die Expected Goals dafür ein Einzelspiel heranziehen möchte.
Ja.
Also es war ganz spannend, weil der Anbieter bei Sky, also das ist, glaube ich, Amazon Web Services, die da so eine Berechnung starten, die waren irgendwo bei 2,85 oder so für den Club und 0,85 für Regensburg. Ich habe jetzt, meine Y-Scout-Daten sind da. Da liegt Regensburg bei 0,6 und der Club bei 1,74. Also die besseren Chancen oder die klareren Chancen hatte schon, das würde ich schon so sehen, dass der Club die klareren Chancen hat, aber da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Die beiden Regensburger Tore waren halt Weitschusstore und Weitschusstore haben halt nun mal ganz wenig Expected Goals, aber verändern natürlich genauso das Antlitz des Spiels wie alles andere, weil der Tor halt nun mal die Währung ist, in der man zahlt. Also von daher, ich würde schon auch so, wenn wir werden über einzelne Szenen noch sprechen, so die größeren Chancen hatte wahrscheinlich tatsächlich der Club, aber so rein gefühlt und auch vom ganzen Spielverlauf her würde ich das Unentschieden schon auch als durchaus gerechtfertigt ansehen.
Check. Nehmen wir so mit. Lasst uns mal so ein bisschen eintauchen in das Spiel. Wenn ich irgendeine Szene auslasse, grätscht einfach rein, weil ich habe immer vor allem dann hingeguckt, wenn der Sky-Kommentator ein bisschen lauter geworden ist. Und ja, ich habe das 1-0 habe ich dann schon kommen sehen. Da war ich schon drauf mit den Augen sozusagen. War für mich ein sehr schöner Konter. Beteiligt Nikola Dovedan, auf den kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. legt den Ball wunderbar raus auf Möller-Daly. Und der flankt wirklich butterweich auf Tempelmann, der sich so ein bisschen zu einem kleinen, ja, Kopfball-Ungeheuer entwickelt. Genau, hat er schon gegen Karlsruhe nicht doch getroffen mit dem Kopf. Genau, der erste Schuss Kopf, war ja, genau. Genau, mit dem Kopf dann der Nachschuss reingemacht. Zweites Kopfballtor in Folge. Ja, was gibt's das da für von euch zu sagen? Ich fand da diese Flanke von Möller-Daly einfach wunderbar die getimt.
Flanke war perfekt. Dovedan legt den auch richtig gut raus. Muss aber auch sagen, dass Tempelmann den Spielzug ja selber mit einleitet. Also er treibt ja den Ball, spielt dann, glaube ich, auf Dovedan. Also er war selber maßgeblich an der ganzen Aktion beteiligt. Und das war wirklich ein sehr schönes, herausgespieltes Tor. Da hat eigentlich alles gepasst. War dann echt erstaunt, dass Tempelmann so frei zum Kopfball kommt. Aber das hat er dann wirklich sehr platziert und mit Augenmaß vollendet, die ganze Aktion.
Ja, das geht ja, also Tempelmann geht ja sogar schon eine Station weiter los, ja. Wo er quasi im Mittelfeld den Doppelpass mit Geis spielt und dann durchläuft und dann rauslegt auf Dovedan dann schön auf Möller-Daly. Also wirklich ganz, ganz tolle Kombination. Das war spielerisch, ich überlege gerade, ob man spielerisch auf dem Level in der Saison vom Club schon mal sowas gesehen hat. Also das war schon wirklich sehr, sehr ansehnlich. Es war wirklich aber muss man natürlich auch sagen, war auch wirklich der erste Angriff überhaupt eigentlich vom Club. Vorher war gar nichts, also es steht auch kein Schuss da und dann plötzlich packen sie so einen aus und schon steht es 1-0.
War so ein bisschen auch der Regensburger Spielanlage geschuldet oder zu verdanken, oder? Die haben ja schon gefühlt viel Druck gemacht und dass der Club dann so kontern kann, es war ja ein Konter mit viel Platz.
Ja. Fand, da gab es halt einige Szenen, wo man merkt, dass dieses Umschaltspiel, also ohne jegliche Zahlen, unter Fütterung des Ganzen, der ganzen Theorie, macht der Flo dann, aber rein vom Gefühl her hatte ich schon so den Eindruck, dass dieses Umschaltspiel immer besser funktioniert. Also waren ja halt einige Ballgewinne, wo man dann wirklich schnell umgeschaltet hat, sich da vor das Tor kombiniert hat. Der letzte Pass kam dann nicht immer an, aber ich fand es über viele Stationen sehr ansehnlich.
Hast du Zahlen für uns, Flo?
Hab ich Zahlen?
Ja. Verschlucke ich mich gleich vor lauter.
Vor lauter. Nachdem ich in der Pressekonferenz schon angekündigt habe, eine Frage ohne Zahlen und Statistiken zu stellen und mir dann selber widersprochen habe. Ja, also man sieht es insgesamt schon so ein bisschen, also die Konterangriffe, da kommt man so langsam schon auf ein Level. Also das waren jetzt in dem Spiel waren es 3, das ist normal, aber sie werden halt eher mal abgeschlossen. Also es kommt halt dann doch mal ein Schuss bei raus. Allerdings, wie Uli sagt, ja, so ein bisschen, manchmal fehlt der entscheidende Pass noch. Also so die Steckpassquote, die dann berechnet wird. Also da kam dann einer von 4 an, bei Regensburg waren es 5 von 7. Also man sieht dann schon noch, da ist schon noch so ein bisschen Level nach oben, aber insgesamt merkt man schon auch, sie kommen besser nach vorne. Also gibt den schönen Wert, dass man sich anguckt, wie viele Ballbesitzphasen im gegnerischen Strafraum es sind und dann kommt der Club auf 16 und Regensburg auf 14, obwohl Regensburg deutlich mehr Ballbesitz hatte. Also von daher, man sieht dann schon, da ist so ein bisschen eine größere Direktheit, die man dann daraus auch ableiten kann. Das gibt da noch andere Werte wie viele Pässe pro Minute und so. Also da sieht man ganz deutlich, dass sich da schon auch noch was entwickelt hat, also dass ein bisschen mehr Tempo drin ist.
Weil du gerade so viel Zahlen jonglierst, was ich vorhin noch nachhaken wollte und mir jetzt wieder einfällt, 48 Minuten war der Ball im Spiel. Was ist denn so ein Durchschnittswert?
55 ist normal. Okay. Ungefähr. Also von daher ist man schon deutlich drunter. Also ich versuche es jetzt gerade nochmal auszurechnen, ja, also wir nicht im Spiel war er 51 Minuten 30 und das ist schon sehr, sehr viel, wenn man überlegt, dass normalerweise der Ball so knapp 55 Minuten im Spiel ist. Also
ja,
war schon relativ fahrig, aber klar, da waren auch, muss man natürlich auch sagen, das waren auch, ich glaube, 2 oder 3 große Phasen, also wo du, ja, oder sogar 4, wenn du die Kopfverletzungen berechnest. Ja.
Ja, und das war einfach ein intensives Fußballspiel. Regensburg hat natürlich nicht aufgesteckt nach diesem 0:1, sondern nach vorne Fußball gespielt, kam dann durch Besuschkow noch vor der Pause zum Anschlusstreffer, zum Ausgleichstreffer, pardon, ein Fernschuss, Flo.
ja.
Aber trotzdem unhaltbar oder haltbar?
So, wir hatten, ich hatte heute schon ein paar Diskussionen über die Torhüterleistung. Ich fand nämlich Martina heute eigentlich sehr gut. Ein Kollege hat mir dann einreden wollen, dass er eigentlich schlecht war. Und ich habe mich dann aber doch dazu entschlossen, ihm eine 2,5 zu geben und habe dann vorhin mit dem Kollegen Lars, der die Spiele auch verfolgt hat, sogar noch Diskussionen, die er noch besser gesehen hat. Also ich sage, dass er bei beiden Toren nichts machen kann. Der Schuss geht, glaube ich, per Aufsetzer sogar noch ins lange Eck. Und da muss man halt einfach mal die komplette Abwehr einfach in Sippenhaft nehmen fast. Das fängt an außen bei Handwerker, der da irgendwie zu ungestüm drauf geht, den Zweikampf dann nicht richtig gewinnt. Dann macht Sörensen da so ein bisschen Begleitschutz, trabt nebenher. Und am Schluss dreht sich dann noch Tom Kraus ganz seltsam weg, der ansonsten ein super Spiel gemacht hat, fand ich. Aber in der Szene hat er auch seine Aktien. Und ich glaube, der Torwart hat er jetzt, der war wegen die Sicht verdeckt. Valentini stand da, glaube ich, noch in der Schussbahn. Also da hat er meiner Meinung nach keine Schuld. Kann man besser verteidigen. Kollektiv.
Und müssen wir auch noch über Abseits reden? Sabret Singh lag so halb irgendwie im Schussbereich und halt auch im Abseits. Schiedsrichter hat entschieden, dass es kein aktives Eingreifen war. Habt ihr genauso gesehen?
Den habe ich gar nicht gesehen.
Flo am Fernseher?
Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob er es sich nicht zumindest anschauen müsste. Also man kann dann immer noch zum Urteil kommen, ja, das ist nicht aktiv. Andererseits, er liegt schon. Also es ist halt so, er liegt im Abseits. Der Schuss geht, glaube ich, sogar über ihn drüber. Andererseits liegt er nicht wirklich, dadurch, dass er liegt, der ist ja nicht liegend 2 Meter groß. Also von daher kann man den ja natürlich drüber gucken. Kann man dann schon auch so sehen. Ich sehe es auch nicht ganz so, dass es völlig unhaltbar war. Ich glaube, die Vororientierung von ihm ist da an einem Punkt, wo ich sage, wenn er den Schritt, ein bisschen einen anderen Schritt macht, dann schafft er es und kriegt ihn raus, steht vielleicht ein Ticken zu weit rechts. Andererseits, wie Uli sagt, also die größere Verantwortung ist sicherlich in der Fehlerkette, der Viererkette, weil Handwerker ja rausrückt, der macht ja irgendwo im Mittelfeld diesen Zweikampf, sodass Sörensen dann in den Zweikampf als auf der Linksverteidigerposition muss und dann ist alles nicht so ganz geordnet und dann, ja genau, Kraus versucht zu blocken, aber Besuschkow macht nochmal den Haken und dann Valentini dreht sich auch weg.
Macht auch gut, muss man auch mal sagen, ne? Ist einfach ja. Gut gemacht dann, dieser Haken noch, das war ja das Entscheidende.
Genau, und dann zieht er halt einfach ab und ja. Also ich glaube nicht, dass man über... Also ich glaube, wenn es andersrum wäre und der Club würde so Tor schießen und dann wird es wegen Abseits zurückgepfiffen, dann wäre das Geschrei zu Recht wahrscheinlich sehr groß. Von daher passt schon.
Robert Klaus wäre ausgeflippt. Der ist mir wieder sehr aktiv erschienen an der Außenlinie und hat dann, das fand ich ganz interessant, das Außenmikro konnte man ganz gut wahrnehmen. Hast du wahrscheinlich dann gar nicht mitbekommen, Uli. Aber man hat ziemlich viel mitbekommen von dem, was er irgendwie mit den Schiedsrichtern besprochen hat. Also diese eine Szene, wo Tempelmann mit seinem Gegenspieler zusammenrauscht und er dann...
Ah, Accident, das habe ich
Accident,
über
Kaikopf genau.
Oder irgendwie...
Ah, ja. Genau. Ja. Meinte ja. Dann quasi, es sei ein Unfall regeltechnisch.
Ja, war es ein Unfall regeltechnisch? Was meint ihr? Also der Regensburger spielt ja den Ball.
Ja, eben. Also ist für mich ganz klar faul, weil der Regensburger vorher am Ball ist und Tempelmann rennt dann in ihn rein. Also ja, sicherlich nicht mit Absicht, auch weil er nur auf den Ball schaut, aber Absicht schützt oder Versehen schützt ja nicht davor, dass es so faul ist.
Ja.
Um einen alten Billy Bragg Song zu zitieren, Accident waiting to happen.
Schön. Die Hochkultur. Hat sich doch gelohnt.
Hat sich doch gelohnt. Wenn noch EM wäre, könnte man auch von A New England sprechen bei Billy Bragg, aber gut.
Oh ja, auch schön.
Schön. Jetzt komme ich wieder mit meinen sportlichen Banalitäten.
Du hast das Prinzip des Podcasts noch nicht ganz
abgestanden. Ja, mir fehlt halt
einen sportlichen Schwerpunkt.
Mir fehlt halt die Übung.
Die Hörer davon.
Mir fehlt die Übung. Ich mache das immer dann, wenn der Fadi im Urlaub ist. Und der Witz ist ja, dass ihr eigentlich die Übung habt und das 85 Mal im Jahr macht und ich mich dann trotzdem immer reinschalten soll, darf. Wie auch immer, ihr dürft mich gerne ein bisschen auflockern, ansonsten ziehe ich halt mein Programm durch. Christopher Schindler fault, wie hat er gefault? Albers, glaube ich. Ja. Und Regensburg nutzt das zur Führung durch einen wunderbaren Freistoß. Ich glaube, da müssen wir auch nicht darüber sprechen, ob der haltbar war oder nicht. Der war einfach schön getreten, oder?
Ja. Der war super. Also das sieht man dann, dass Weggesser mal irgendwann mal Stürmer war, bevor er Außenverteidiger geworden ist.
Und ja.
Frage ist halt vorher, ob man die Situation, dass die Situation eigentlich so gar nicht entstehen darf. Ne? Also dass Schindler da ins Laufduell muss, da ist die Ursache auch irgendwo vorher zu suchen wahrscheinlich und nicht beim Torwart dann. Oder auch bei Schindler, der das Foul als letzte Option ja nur noch hat. Also er kann eigentlich gar nichts anderes mehr machen.
Ja, es ist auch sein einziges Foul im ganzen Spiel. Also es ist normalerweise ja nichts, wozu er greift, aber ja, in der Situation, ne, er muss es eigentlich machen, weil ansonsten dreht er sich vorbei oder er legt in die Mitte. Ich glaube, Singh ist es, der da mitgelaufen ist. Und dann muss er ihn quasi halten, weil ansonsten geht gar nichts. Und ich meine, eigentlich ist die Position ja auch so, dass man sagen muss, naja, da trifft man jetzt nicht unbedingt. Von daher ist es jetzt kein Foul,
wo man sagt, ja, der Geisi macht die immer, ne?
Immer, ja. Deshalb. Dann müsste er natürlich gewarnt sein. Nee, aber insgesamt, der Pass ist natürlich schon so, da kommt er von außen, Tempelmann geht nicht richtig auf Bischofskopf, der da den Pass spielt und dann ist halt Schindler im 1 gegen 1 und wenn der sich vorbeidreht, dann ist er durch, dann muss er das voll machen, klar.
Der Club danach ein bisschen unzuverän. Oder?
Angenockt.
Angenockt
hat der Trainer. Ein
schönes gemeint, Bild.
Ja. Ja. Ja, ein Wirkungstreffer hat er gemeint. Musste man sich ein bisschen davon erholen zuerst.
Ja, und dann, ja, eigentlich, also, das muss man ja auch sagen, also es war ja dann schon so, dass man so ein bisschen Angst hatte und dann aber Robert Klaus so reagiert hat, dass er halt nicht nur zwei neue gebracht hat, sondern auch die Formation umgestellt hat, ein bisschen sich gedacht hat, ja, wir rennen immer alle in die Mitte, wir machen das Spiel jetzt ein bisschen breiter und das hat ja dann auch ziemlich gut funktioniert.
Und dann kommen wir zur eigentlichen Tragik dieses ganzen Spiels. Und zwar? Redet der Fadi den Dovedan seit Wochen und Monaten stark, supportet ihn, gibt ihm Rückendeckung, boxt ihn in die Startelf durch, weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat es ja offenbar geschafft und dann kann er den Lohn heute nicht ernten.
Ja, Nikola Dovedan ist von Kadepp, glaube ich, stark geredet worden. Das muss man so festhalten.
Aber vom Fadi eigentlich nur. Also
wir distanzieren
uns da eigentlich davon. Ein Fadi sei Fanboy-Ding.
Ja.
Aber mit Erfolg, muss man sagen. Also vielleicht sollten wir das auch mal mit dem einen oder anderen Spieler versuchen. Also ernsthaft, ich fand wirklich, dass Dovedan heute ein gutes Spiel gemacht hat, auch schon vor dem Tor. Weil er wirklich sehr, sehr agil war, sehr mannschaftsdienlich gespielt hat, an dem 1-0 maßgeblich beteiligt ist, auch sonst immer wieder Szenen gehabt hat, wo er die Mitspieler einsetzt, selber halt nicht zum Abschluss kommt. Und das hab ich ihm wirklich heute gegönnt, auch hat er auch voller Genuss diesen Ball dann ins fast leere Tor geschossen. Was hat das für einen Expected Goals Wert gehabt bei Dovedan, Flo?
Ohne Torwart.
Ohne Torwart, ja.
Das ja, stimmt. Aber wird er dann der Spieler? Ist das dann auch.
Ja, das
also fließt schon mit ein. Ob Lewandowski halt da steht oder Dovedan, ist das dann ein Unterschied?
Das ist wurscht. Das ist egal. Ja, das aber du hast. Also,
sehr fragwürdiges
System. Das ist jetzt eben. Das ist halt genau jetzt so was, wo ich sage, da werden wahrscheinlich die Modelle sehr unterschiedlich sein. Also das Modell, das ich jetzt hier habe, hat da den Wert von 28%, also 0,28, weil er halt noch zwei oder drei Spieler stehen halt noch dazwischen. Die kann er ja theoretisch anschießen. Es wird Modelle geben, die sagen, ja, der Torwart ist nicht da und ist deshalb höher berechnen. Ist auch ganz spannend. Es gibt ja auch den Post-Shot-Expected-Goals-Wert, also quasi nachdem der Schuss abgegeben wird. Da ist er dann bei 0,65, also bei 65%. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber ja, Ich hatte ein bisschen Angst, dass er so satt draufhaut, dass er drüber ballert.
Schießen kann, ja.
Ja, oder dass er drüber ballert, weil
leeres
Tor drüber.
Ich wollte gerade fragen, also er nimmt den Ball ja nochmal an und man hat dann wirklich eine Sekunde, die gefühlt irgendwie 10 Minuten dauert und überlegt sich oder guckt zu, was macht er jetzt? Macht er den jetzt wirklich oder verkackt er den vielleicht sogar wirklich? Er hat ihn dann gemacht.
Er hat wahrscheinlich erst noch 3 Gegenspieler beschimpft, die er aufs Tor trabt und dann abgeschlossen.
Aber letztlich hat er ihn ja cool gemacht. Also eigentlich geguckt, wo der Gegner steht, irgendwie über den Verteidiger dann noch ins Tor rein. Also stabiler Abschluss, kann man nicht anders sagen. Und dann brach noch eine Schlussphase herein, die ja eigentlich nochmal spektakulärer war als das bisherige Spiel ohnehin schon. 2-2 stand's und man hatte das Gefühl, dass beide Mannschaften aber gerne noch gewonnen hätten. Uli, wie nimmt man so ein Spiel im Stadion dann wahr? Klopft da das Herz ein bisschen höher oder bei dir eh nicht mehr mit deiner
Routine? Ich musste halt gerade meine Dovida-Note umschreiben und war dann da noch ein wenig beschäftigt und war dann wenig Zeit zum Verschnaufen, muss man sagen. Gab ja dann wirklich noch 2 gute Clubchancen. Handwerker war, glaube ich, die eine, Kopfball. Und dann natürlich die Riesenchance von Duman, den er eigentlich machen muss. Also eigentlich musste das 3-2 in der Situation machen, wo von Scheffler schön freigespielt wird. Und auf der Gegenseite war es Albers, ne, der an Matenia scheitert. Also es hätte wirklich auf beide Seiten noch kippen können. Und war dann schon sehr unterhaltsam, die Schlussphase, nennen wir es mal so.
Welche Note hast du denn Dovid angegeben?
Ich glaube eine 2,5. Ja, ich glaube, ich hatte ihn
auf einer
3 und habe dann noch 2,5 oder 2, ich weiß nicht genau.
2,5 hast du.
2,5.
Die 2 hat okay. Tempelmann.
Flo, du, welche Note für Dobe dann?
Plus 3. Aber ich bin noch am, also die Noten sind noch nicht raus, von daher, ich bin noch am Überlegen. Also,
das ist ja fies, du kannst immer erst schauen, was wir machen und dann kann man sich da orientieren. Ne?
Ich müsste war total spannend, weil ich nämlich meine gemacht habe und dann deine aufgemacht habe. Und wir waren uns eigentlich bis auf bei Erik Schuranov fast immer bloß um halt eine Stufe, wenn überhaupt, uneinig. Ansonsten.
Was hast du Schuranov gegeben?
Der steht bei mir momentan auf 4-.
Okay, ich hatte ihm zuerst auf 4 und habe dann irgendwie gedacht, naja, er hatte doch ein paar so Momente, er dann am Schluss nochmal kurz vor seiner Auswechslung nochmal so eine Szene, wo halt wieder das Füßle reinhält.
Ja, genau.
Das mit der 4 magst du ja auch nichts falsch. Also da hatte mal einen gnädigen ersten Tag nach dem Urlaub. Da, wenn wir sich nicht gleich mit allen verderben, dann gibt es halt mal eine 3,5.
Im Schnitt kommen wir dann übrigens beide auf 3,1. Egal, wer wie Noten vergibt, von daher. Mal schauen, wie die anderen Kollegen, das werden wir morgen dann wissen, wie die das dann bewerten.
Einen negativen Höhepunkt gab es noch. Rot für Scheffler. Klaus hatte im ersten Moment während der Grätsche quasi noch den Zeigefinger gehoben und dem Schiedsrichter gedeutet, das war nichts, aber ich glaube, er hat dann relativ schnell erkannt, dass das schon...
Hat er dann revidiert später, ich habe ihn nochmal gefragt in der Pressekonferenz und er hat schon gesagt,
Schon geben. Kann man so geben, gell, würde ich auch sagen.
Ja, also nicht nur kann man so geben, sondern offene Sohle gegen den Knöchel in vollem Lauf. Also das ist dann auch tatsächlich, weil dann ein paar auf Twitter so gemeint haben, ja, aber der Beste macht doch vor der Halbzeit nichts anderes. Doch, der macht schon was anderes. Der grätscht weder mit der offenen Sohle rein, noch erwischt er den Knöchel. Das ist schon, das war schon ein anderes Foul und das ist gemeingefährlich und total dämlich. Scheffler hat auch nicht so wirklich protestiert, hatte ich das Gefühl. Nee.
Ja, ich finde es schade, weil er sich damit eigentlich diesen doch sehr, sehr respektablen Kurzeinsatz ein bisschen kaputt gemacht hat. Ne? Also er bereitet im Prinzip das oder ist maßgeblich beteiligt am 2-2, genau, und legt dann Duma nochmal schön auf eigentlich
wahnsinnigen Solo.
Ja, der heimliche
Matchwinner
werden können und so hat es dann ja doch eher weniger so einen negativen Touch. Und der ist natürlich erstmal raus, ich denke mal so 2 Spiele.
Also,
wird nicht reichen.
Nee, das denke ich auch nicht. Also, aber da kommt sicherlich, da spielt dann auch sicherlich eine Rolle. Ich habe jetzt seine disziplinarische Geschichte nicht im Hinterkopf. Also, ich weiß nicht, wie er, weil das spielt ja auch eine Rolle, wie viele rote Karten irgendwie sonst in der Karriere und so, das spielt da für die Sperren immer auch eine Rolle.
Frage ist auch, was ihn in der Situation jetzt da bewogen hat, so hinzugehen, ob das so einfach Übermotivation war, dass im Eifer des Gefechts, weil die Emotionen ja doch ein wenig hochgekocht sind am Schluss, oder ob da vielleicht auch so ein gewisser Frust dabei ist, dass er halt momentan einfach nur so hinter Schuranov die 1B-Lösung ist da vorne. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, er hat sie einfach verschätzt. Also ich glaube, das ist, der wollte einfach wirklich den Angriff unterbinden und hat dann vielleicht auch die Geschwindigkeit des Gegenspielers unterschätzt oder war einfach schlechtes Timing. Ich glaube, keine böse Absicht, sondern einfach, ja, war er einfach zu langsam und dann schaut es ganz schnell ganz blöd aus.
Ich glaube auch, dass er einfach ähnlich wie in der ersten Halbzeit, du hast es angesprochen, die Müller-Deli-Szene war es, glaube ich, wo es im Prinzip ein taktisches Foul war vom Regensburger, der den Angriff unterbindet, nur dass der Scheffler halt seinen Gegenspieler am Fuß hart trifft und das macht halt den Unterschied dann aus. Ja, wie auch immer. 2:2 am Ende, ein Punkt für den FCN. Scheffler wird fehlen gegen Rostock mindestens. Wenn wir von 2-3 Spielen sprechen, dann kommt auch schon bald die nächste Länderspielpause, glaube ich, im Oktober. Wer weiß, wann Scheffler dann überhaupt wieder zurückkommt. Ja, ein doch spannender Fußballnachmittag, den du im Stadion erleben durftest, Uli. Ich bin so ein bisschen am Ende mit meinem sportlichen roten Faden. Ihr könnt jetzt noch über Schnitzel und Cordon Bleu sprechen. Was gab es denn bei euch zum Abend heute?
Also ich habe noch einen leckeren Nudelauflauf bekommen, wenn ich dann heimgekommen bin vorhin.
Ah, das ist schön.
Und natürlich in Regensburg eine Regensburger Bratwurst vor dem Spiel.
Im Stadion oder in der Stadt?
Ja. Nee, ich bin ja direkt, Stadion ist ja direkt an der Autobahn, also da kommen wir gar nicht in Verlegenheit, ja,
das
durch ist die Stadt zu kurven.
Leider das alte Jahnstadion gibt es ja leider nicht mehr. Das sind meine ersten fußballerischen Erinnerungen auch. Da war ich mit meinem Opa, Gott hab ihn selig, ich glaube gegen Heidingsfeld damals in der Bayernliga. Also, und da auch mit Bratwurst.
Da habe ich den Club damals verlieren sehen. Andi Wolf, rote Karte, glaube ich.
Ja, das war das Aufstiegsjahr.
Und das Lustige ist, dass dann der Club aufgestiegen ist und Jahn Regensburg nach diesem Spiel keinen Punkt mehr geholt hat.
Ja, das weiß ich auch noch. Da war ich damals auch im Stadion und ich hatte das Gefühl, also ich glaube, da in das alte Jahnstadion haben wir damals irgendwann wie so 12.000 oder so gepasst und es waren gefühlt 18.000 drin. Also die Leute saßen auf den Dixie-Klos und sonst irgendwas. Also das war Wahnsinn und es war dann tatsächlich genau so, ne? Der Jan wahrscheinlich in dem Gedanken, wir haben einen Club geschlagen, jetzt bleiben wir drin, kein Spiel mehr gewonnen und der Club danach, glaube ich, auch bis der Aufstieg feststand, ja. Und dann ja. Nichts mehr verloren, danach dann, ich glaube, gegen Oberhausen und Aalen oder so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wo dann im letzten Spiel gegen Aalen der Trainer auch irgendwie wild alle reingeschmissen hat, inklusive Wladimir, also den Bruder von Kakao, der wirklich gar keinen Auftrag hatte. Und Thomas Kos durfte dann nochmal spielen und lauter so Zeug. Also das war dann wild.
Frage ich euch nach Essen und ihr fangt mit den alten Fußballgeschichten an.
Ja, mit den alten, ja.
Bratwurst lebt man dann irgendwann bei
ja.
Thomas Kos.
Ja. Nee, die Bratwurst, ja, Regensburg an sich, Bratwurst ist ja quasi immer an der steinernen Brücke, wenn ich dort bin. Das ist durchaus was schmeckt.
War jetzt aber auch nicht so lecker, die Bratwurst, muss ich sagen. Also, wenn wir schon über Essen reden wollen, war.
Ja, so Stadionessen ist ja. Dicke, ja, aber so Stadionessen ist ja meistens schwierig.
Die beste Wurst deines Lebens, Uli? Stadionwurst?
Die beste Wurst meines Lebens, Mannheimer Feuerwurst.
Weil?
Waldhof Mannheim, weil super, schmeckt, ich mag es ein bisschen pikanter gern und kann ich nur empfehlen, wenn Waldhof Mannheim irgendwann mal wieder in die zumindest zweite Liga vielleicht kommen sollte, eine Feuerwurst essen dort. Ist sehr empfehlenswert.
Schön. Service.
Aber das stimmt, aber Waldhof Mannheim, also da dagegen, an dem Wochenende dagegen war das Foul vom Scheffler. Ja, fast schon christliche Aktion, weil das war ja, also da ging es dann ja ab ohne Ende. Scheint aber, also ich hab nur so die Zusammenfassung gesehen, scheint wohl eher so an der ersten roten Karte gelegen zu haben und danach sind da alle Dämme gebrochen gegen Kaiserslautern. Also ich weiß nicht, ob einer von den beiden aufsteigt in die zweite Liga.
Aber um das Thema noch abzuschließen, die schlechteste Bratwurst, Stadionwurst aller Zeiten habe ich mal gegessen bei Bohemians Prag. Derby gegen Sparta Prag damals. Und es war so ein dickes Ding und da hat man reingebissen und dann ist da wirklich ein Fettstrahl rausgespritzt und direkt auf irgendeinen so Langhaarigen, der mit mir stand, dann mit dem Rücken zu mir und dem in die Haare und ich habe natürlich nur gesagt, dass ich schnell wegkomme. Aber also auch das ein alter Groundhopper-Tipp, wenn ihr mal bei Bohemians Prag seid, nie eine Wurst essen. Oder zumindest irgendwie so stellen, dass es ins Leere spritzt.
Ihr hört Kadepp
den Kulinarik-Wurst-Podcast.
Genau. Da muss ich auch noch ganz kurz eine Anekdote von mir erzählen. Ich habe nicht ganz so viel Groundhopper-Erfahrung wie du, aber ich war bei Sparta Prag im Stadion vor Jahren schon. Gegen FK Teplice, glaube ich. Und habe natürlich auch eine Wurst gegessen und habe mich gefreut, dass ich da mit gefühlt 5 Euro mir 2 Würste, 5 Brezeln und 3 Schokoriegel und ein Bier noch kaufen konnte. Also unfassbar günstig da alles. Ob es wirklich geschmeckt hat, kann ich leider nicht mehr sagen. Ich glaube, das war einfach so ein Wienerle-Verschnitt. Also viel Mühe haben sie sich nicht gegeben. Und langhaarige Menschen habe ich übrigens auch kaum im Stadion gesehen. Ich hatte mehr das Gefühl, das ist so eine Skinhead-rechte Veranstaltungen. Also da konnte man schon ein bisschen Angst haben. Vielleicht stand ich auch im falschen Block bei Sparta gegen Teplice.
Ja, das war damals bei uns allerdings auch. Also da nach 5 Minuten ist da die, keine Ahnung was das war, die haben ausgesehen wie so diese schwarzen Stormtrooper aus Star Wars. Also nicht die weißen, die ja relativ putzig sind, sondern diese schwarzen Gekleideten. Die waren da plötzlich alle ums Spielfeld rumgestanden und dann so direkt 5 Meter neben uns irgend so eine Rauchbombe hochgegangen und ja, war mal eine interessante Erfahrung.
Wenn wir jetzt schon von früheren
Zeiten sprechen. Nein, ganz kurz noch, weil jetzt kann ich den Bogen zu dir spannen, Peter. Das beste Stadionbier, das ich je getrunken war, als ich dir beim Futsal zugeschaut habe und über das Spiel berichtet habe, weil das war nämlich in Nürnberg, das war eine kleine Brauerei, eine kleine Kraftbrauerei, Orca Bräu, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Orca
Brau
war tatsächlich, glaube ich, ja.
Orca Brau, ja, genau. Da war ich für die Zeitung und habe dir beim, du hast
beim Verlieren
gespielt. Genau, hast, glaube ich, 5-4 verloren.
Ja.
Und war gegen 60, oder?
Das war gegen 60, ja.
Ja, genau.
Und wir haben, glaube ich, 4-3
Bier, geführt. Genau, aber das Bier war richtig gut.
Ja, so, das
jetzt
war.
Jetzt reden wir schon über Futsal, also jetzt.
Jetzt wird's albern, ja. nee, ich habe gerade angesetzt, wenn wir jetzt schon über Thomas Kos und den Bruder von Kakao und so weiter sprechen, wäre doch der Moment für den Gerch. Und Uli, du hast, glaube ich, was vorbereitet, richtig?
Soll ich den Gerch starten?
Ja, wir können ja erstmal den anderen noch auflösen vom letzten Mal, ne?
Wenn wir wissen, welches war, das letzte Mal war dir wegen unsicher.
Also der war vom jetzt letzten
Thomas
Mal.
Thomas Paulus oder doch,
was letztes Mal? Christian Ramirez, der nächste in der Reihe.
Den letzten habe ich übrigens, wie gesagt, im Auto auf der Heimfahrt von Rügen nach, glaube ich, 10 Sekunden erraten. Ich habe 3 Familienmitglieder als Zeugen.
Wegen des Weltmeisters?
Ja.
Ja, wegen also Lothar Matthäus.
Und da war es dann klar, ja.
Ja,
also. Du Maschine.
Genau, Lothar Matthäus und der gesuchte Gerch war Günther Güttler. Da haben wir nämlich dann eigentlich nochmal den Rückgriff auf das Spiel heute, weil Günther Güttler ist nämlich derjenige, der Mersat Selimbegovic verpflichtet hat damals für den Jahn 2006. Okay. Und er ist jetzt seit 2006 beim Jahn in verschiedenen Funktionen, aber Günther Güttler war damals Trainer beim Jahn.
So klein ist die Welt.
Mhm. Ja, Uli.
Soll ich loslegen? Moment, mal kurz kicken. Okay, der ist kurz und eigentlich relativ einfach, behaupte ich mal. Als Gerch zum Club kam, war das mit großen Erwartungen verbunden. Immerhin galt der flinke Dribbler in seinem Heimatland damals als eines der 4 hoffnungsvollsten Talente. Für einen der zahlreichen Hauptstadtclubs hatte er in der Juniorenmannschaft stolze 19 Tore erzielt. muss noch mal kurz unterbrechen. Peter, du kennst die Spielregeln noch nicht so ganz. Du darfst mir jederzeit per WhatsApp deine Lösung schicken in der laufenden Sendung, wenn du drauf kommst.
Ich habe schon einen Verdacht.
Zudem teilte er Nationalität, Vornamen und Frisur mit einem Spieler, von dem man in Nürnberg heute noch schwärmt. Also investierte der Club trotz Klammerkassen, der DFB verweigerte dem Neuzugang sogar zunächst die Spielerlaubnis, rund 1 Million Euro. Dumm nur, dass der Trainer mit dem 19-jährigen Offensivmann so gar nichts anzufangen wusste. Solche Leute haben in der Bundesliga nichts verloren, lautete sein vernichtendes Urteil. Nürnbergs Torhüter, immerhin ein späterer Nationalkeeper, versuchte Gerrich im Training mit den Worten »Wach auf, du Blinder« zu motivieren. Es half nichts. Gerrich brachte es in 2 Jahren lediglich auf 8 Kurzeinsätze ohne Torerfolg. Auch nach dem Abstieg bekam er erst infolge massiver Personalprobleme einige Bewährungschancen. In 19 Zweitligaeinsätzen gelangen ihm 3 Tore, 2 davon jeweils bei einem 1:1 gegen Fortuna Köln. Gerrich kehrte in seine Heimat zurück, wo er für seinen Stammverein sowie 2 weitere Clubs auflief. 5 Jahre später versuchte er sein Glück noch einmal in Deutschland und stürmte in der Regionalliga für den Dresdner SC und den Chemnitzer FC. Bei letzterem wurde er bei seinem ersten Training vom Platz weg verhaftet. Verdacht auf Urkunden- und Wertpapierfälschung. Ich bin doch kein Krimineller, empörte sich Gerrich und wurde schnell bestätigt. Es handelte sich um einen Ermittlungsfehler der Polizei, die sich für den skandalösen Vorfall herzlich entschuldigte. Danach zog es Gerrich wieder in die Heimat, wo er noch für 5 verschiedene Vereine auflief und seine Profikarriere 2007 beendete.
Tja, ich habe dir keine WhatsApp geschrieben.
Nee, ich habe noch gar nichts.
Doch, ja. Müsstest du eigentlich was
haben. Ah, warte mal.
Ja.
Ja, natürlich, der Flo hat es. Ja, ich sage, das ist leicht. Gibt einen Hinweis, der es relativ einfach macht. Ich habe mir noch überlegt, ob ich den vielleicht rausnehme, aber dann wäre es auch vielleicht wieder zu schwer geworden.
Ich muss noch mal drüber nachdenken. Also Fortuna Köln,
noch eine Nacht drüber.
Fortuna Köln gesagt hast, da dachte ich mir schon, das war vielleicht so ein bisschen vor meiner Zeit, weil den Club verfolge ich seit Mitte, Ende der 90er, so richtig.
Das dachte ich schon, 1 Million Euro wahrscheinlich vor deiner Zeit. 1 Million Mark wahrscheinlich vor deiner Zeit. Ja, habe ich Euro gesagt, war nicht 1 Million Mark übrigens. Ich glaube, ich habe Euro vorhin gesagt. Mark, wir reden von Mark.
Ich höre es mir nochmal an.
Damit bist du schon raus, Peter.
Ja,
okay. Mark ist diese Währung, die es irgendwie gab in den, ja, musst mal googeln.
Ich google das mal, ja. Gut. Können unsere HörerInnen auch machen oder sie erraten es und schicken uns auf irgendwelchen Wegen über Twitter oder wie auch immer ihre Antwort. Und ja, dann danke ich euch für den netten Plausch am Sonntagabend. Wir schauen jetzt noch die letzte Runde vom Triell an, glaube ich.
Und vom anderen Triell.
Ja, ich schaue mal. Ich lese nur mit, wie es kommentiert wird habe mich schon dazu entschlossen, es nicht zu lesen. Und ein Kollege von mir, ein Lehrerkollege, hat getwittert, er ist froh, dass noch keiner der Schüler das anschaut, er sie angewiesen hat, das zu schauen, weil er müsste dahinter dann 2 Stunden lang aufräumen. Ja.
Aber ja. Deine Multitasking-Fähigkeiten machen mich fertig. Du machst einen Podcast, verfolgst dabei auf Twitter als Triell, schaust noch irgendwelche Zahlen nach und wahrscheinlich machst gerade noch ein Cordon Bleu nebenbei. Also ich finde das Wahnsinn.
Triell kann ich, ist ja auf einem Level anscheinend, wo man nicht viel aufpassen muss, weil sich alle einig sind. Naja, keine Ahnung. Ich habe mich dem ersten schon...
Markus Söder war heute übrigens im Stadion.
Das ist auch auf Sky massiv thematisiert worden, dass er
ich habe es extra ist. Nicht erwähnt in meinem Text.
Neben Albert Füracker, seinem Polit-Buddy, die haben das, glaube ich, auch bewusst als fränkisch-oberpfälzisches Duell inszeniert.
Ich kenne nur Albert Übelacker.
Grüße.
Kenne ich nicht.
Grüße.
Gut. Also jahrelang wird er das Spielleiter bei den Amateuren. Und
ja, Mädchen für alles, glaube ich.
Mädchen für alles. Und ja.
Man lernt immer so viel bei euch, das ist schön.
Genau. Ja. Was man übrigens auch lernen kann, die U21, wenn in vielen der Stadien, wenn sie auswärts spielt, kann man sie inzwischen im Stream gucken. Nämlich Sport Total TV hat so mit relativ vielen von den Regionalliga-Vereinen inzwischen Verträge und dann sieht man unkommentiert, also mit einer automatischen Kamera, die manchmal eben auch Glatzköpfe oder Spiegelungen im Fenster als Ball erkennt, sieht man dann, das Spiel hat man, ich habe es am Freitag mal ausprobiert, als die U21 in Illertissen 4-2 gewonnen hat. Also kann man durchaus empfehlen, und wenn sie daheim spielen, kann man eh nur jedem empfehlen, hinzugehen, weil das ist einfach quasi normaler Dorfplatz-Fußball, aber mit Club.
Das klingt gut.
Dann haben wir das auch noch untergebracht. Grüße gehen raus an Albert Übelacker,
ja.
Fadi Keplavi,
Markus Söder,
Dieter Hecking hat, glaube ich, sogar Geburtstag heute.
Genau, auch, alles Gute, Dieter Hecking.
Auch morgen da nochmal. Nachträglich sozusagen.
Und dann alle, die uns immer noch zuhören und das durchgehalten haben. Ja. Wir sind raus für heute und hören uns nächste Woche wieder. Danke euch beiden. Macht's gut. Bis bald.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.